SRF 1. SRF 1.
Vor über 500 Jahren, man weiss nicht so genau, war es 1478 oder 1479, hat der portugiesische Seefahrer Bartolomeo Dias das Kap der guten Hoffnung entdeckt. Aber in dem Land, ganz im Süden vom afrikanischen Kontinent, dort ist Hoffnung für einen Haufen Menschen während der Apartheid ganz klein geschrieben gewesen. Südafrika und Apartheid, das ist bis vor gut 25 Jahren bittere Realität gewesen. Gesetze haben die Weißen offiziell für überlegen erklärt und die grosse schwarze Mehrheit war in jedem Lebensbereich entrechtet gewesen. Wohnen, arbeiten, Land besitzen in sogenannten weißen Gegenden, das war verboten gewesen. Öffentliche Einrichtungen, Transportmittel, Schulen, alles trennt. Wo die schwarze Bevölkerung soll leben und wie, nämlich nur unter sich, alles geregelt oder mit Verbot beleidigt von der weißen Regierung von Südafrika. Systematisch seit Ende der 40er Jahre vom letzten Jahrhunderts. Dann ist Nelson Mandela und seine Bewegung gekommen. Noch im Gefängnis hat er mit der Regierung in Geheimabsprachen angefangen reden, hat angefangen Sachen beschließen und am 17. Juni 1991, also vor 25 Jahren, ist es soweit gewesen. Per Gesetz ist die Apartheid in Südafrika offiziell abgeschafft worden. Der Nelson Mandela und der damalige südafrikanische Präsident Frederick de Klerk haben dafür noch einen Friedensnobelpreis bekommen. Aber das ist eine andere Geschichte. Seit 25 Jahren also gibt es offiziell keine Apartheid mit Südafrika. Wir wollen heute im Treffpunkt die Frage klären, stimmt das wirklich? Hat die eingeborene schwarze Bevölkerung wirklich überall die gleichen Rechte, die gleichen Chancen, die gleichen Möglichkeiten wie die Weißen? Das sind unsere Fragezeichen. Wir haben eine Stunde Zeit, um Antworten zu finden. Willkommen im Treffpunkt, am Mikrofon Christina Lang.
Hasim Bonanga, Hasim Bonango Mandela Tina, La Pekona. La pehleli kona
Hasim
bonango Mandela tina La pekona La pehleli kona
Neil Agate.
Hasim Bonanga,
Bonang, for it to Tina, La Pecuna, La Wafela Cona,
how it is, yea, wena,
wena,
yea, wena,
yea, wena, now. So fika nini la siyako na la siyako
Asimbonanga
Wir sind in Südafrika heute im Treffpunkt auf SRF 1 und bei der Geschichte von diesem Land. Es war ein historischer Moment, wo am 1. Februar 1991, also heute, vor 25 Jahren, der südafrikanische Präsident Frederick de Klerk vor einem Parlament von lauter weissen Männern verkündet hat, die Apartheid, also die systematische, von der weissen Regierung und vom Gesetz geregelte Rassentrennung und Unterdrückung der schwarzen Menschen in Südafrika werde abgeschafft. So hat das tönt vor 25 Jahren in der DRS-Nachrichtensendung im Echo der Zeit.
Präsident de Klerk erfüllte die in ihn gesetzten Erwartungen, als er heute Morgen die Abschaffung ankündigte, zweier Gesetze, die es Schwarzen verunmöglichen, Wohnungs- und Landbesitz frei zu erwerben.
Legislation is to be tabled shortly for the repeal of the Land Act of 1913 and 1936. The Group Areas Act of 1966.
Die Ankündigung wurde mit wütenden Rufen von den Bänken der konservativen Opposition quittiert und nach mehreren Ordnungsrufen verwies der Parlamentspräsident konservativen Führer Andris Türnicht aus dem Saal.
Die Stimmung im Saal und wie man sie hört in diesem Ton, das gibt einem heute noch Hühnerhaut. Die wütigen Gegenstimmen aus dem Parlament. Auf Worte, die Hoffnung bedeutet haben für die schwarze Bevölkerung von Südafrika, nach Jahrzehnten, wo sie brutal unterdrückt worden sind. 25 Jahre ist das her. Das Apartheid-Regime hat angefangen zu bröckeln. Jemand, der die Zeit hautnah miterlebt hat, ist der langjährige SRF-Afrika-Spezialist Rudi Küng. Er ist Gast heute in der Sendung. Hallo, guten Morgen.
Hallo, Christina.
Wie muss man sich das vorstellen, noch vor den Tönen, die wir jetzt gehört haben? Wie war Südafrika zur Zeit der Apartheid?
Ja, es hat zwei Lager gegeben, und das ist in dem O-Ton sehr klar. Zwei Lager unter den Weissen. Man hat denen Verlichte und Verkrampfte gesagt, und man versteht es eigentlich fast. Die Verkrampften, das sind die Hardliner gewesen, die ganz klar gefunden haben, die Apartheid muss weitergeführt werden, auch mit Waffengewalt, mit Polizeimacht und so weiter. Und es hat aber eben eine Schicht gegeben, die irgendwie gespürt hat, auch unter dem Druck von der Wirtschaft, weil das Land ist unter Sanktionen gewesen, dass das irgendwie nicht mehr zu halten ist und dass irgendeine Lösung muss gefunden werden. Und wenn wir jetzt da im Jahr 1990 sind, bei dieser berühmten Rede vom de Klerk, dann muss man sagen, dann ist auch bei diesen Verlichten, bei diesen aufgeklärteren Leuten, die weiss, noch immer die Idee gewesen, wir geben den Schwarzen ein bisschen Recht geben, aber wir behalten die Macht.
Wir gehen ein bisschen zurück, aber eigentlich bleibt ganz klar, wer das Heft in der Hand
ganz
hat.
Ganz genau. Und darum sind die vier Jahre, die dann darauf gefolgt sind, so entscheidend.
Die müssen wir jetzt gerade ein bisschen anschauen. Wichtige Figuren, der Frederick de Klerk und aber auch der Nelson Mandela.
Genau. Also das ist wirklich ein Prozess, der eingefädelt worden ist von diesen, sage ich jetzt mal ein bisschen aufgeklärteren Weisen, sogenannte Geheimverhandlungen, die haben 1986 angefangen. Ein riesen Problem für den Nelson Mandela, der ganz ein klarer Mann von der Organisation Afrikanischer Nationalkongress war. Er hat im Gefängnis, wo er eine privilegierte Situation hatte, man hat gewusst, er ist der Mann, der allenfalls überhaupt, man könnte mit ihm ein Arrangement finden. Er ist gefragt worden, ob er diese Geheimverhandlungen aufnehme. Er hat immer gesagt, nicht nur für mich, da müsst ihr gar nicht reden mit mir, sondern für mein Volk. Und Er hat dort Ja gesagt für die Geheimverhandlungen. Und das hat ihm sehr viel zu arbeiten gemacht, weil er hat nicht die Oberen von der Partei gefragt.
Die Geheimverhandlungen, es war ganz vieles geheim in dieser Zeit. Es gibt die Anekdote, dass die Rede, die wir vorhin gehört haben vom Döckler, so derart geheim war, da hat er kein Sterbenswort niemandem davon erzählt.
Ja, und nicht einmal seiner Frau, die er sonst alles mit ihr geteilt hat, wie er selber schreibt in seiner Biografie, nicht einmal sie hat die Rede gekannt. Und ich meine, das, die Überraschung, die haben wir vorher gehört. Und er hat die Welt, er hat sein Land, er hat die Weißen, er hat die Schwarzen überrascht. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, auch ich, wo im Land gelebt habe, zu Apartheid-Zeit, ich habe 1983 gelebt, wo UDF, das ist die erste schwarze Bewegung im Land, quasi die politische Ableger von dem verbotenen ANC, das hat man gespürt, dass da etwas gärt. Und auch die Aufstände, die es in den Townships gab, aber dass es zu einem wirklichen Wechsel kommen würde, also da muss ich ganz ehrlich gestehen, also da bin ich so baff gewesen in dem Jahr 1990, wie die meisten.
Das Jahr 1990, 1991, der Wechsel, wie schnell ist der gegangen? Also ist der plötzlich auf einen Schlag alles besser?
Nein, dann sind ganz schwierige Verhandlungen gekommen. Und ganz schwere Auseinandersetzungen unter den schwarzen Organisationen auch. Die berühmte Inkatha Freedom Partei von Buthelezi mit dem ANC, wo dann auch immer noch so ein bisschen noch die ethnische Gruppe noch, so Zulu gegen Xhosa noch eine Rolle gespielt haben. Da hat das Land ganz, ganz schwere Krisen durchgemacht und es hat manchmal ausgesehen, wie wenn es zum offenen Bürgerkrieg kommt. Das hat bürgerkriegsähnliche Zustände in Johannesburg, das vergiss ich nie. Das ist fast für mich als Schweizer ein Kriegszustand in Johannesburg, weil da so heftig noch gekämpft worden ist. Und es ist ein weises Verhalten vom Mandela, dort war er ja dann frei gewesen, zuzuschreiben, dass er am Schluss alle gewonnen hat, an diesen Wahlen mitzumachen, die dann im 94 die ersten demokratischen Wahlen waren und er dann im Mai Präsident gewählt werden.
Der erste schwarze Präsident von Südafrika. Da stehen wir, das ist der Blick zurück, das sind die guten Nachrichten aus der Vergangenheit. Aber wenn wir jetzt eben ins Jetzt schauen, wie ist es denn heute, 25 Jahre später? Ist die Apartheid wirklich überwunden oder gibt es sie noch? Und wenn ja, in welcher Form? Über das rede ich mit dem Afrika-Experten Rudi Küng in ein paar Minuten im Treffpunkt hier auf SRF 1. Und natürlich haben wir die Musik heute in dieser Sendung auch aus Afrika. Es ist ein Lied, das niemand so genau sagen kann, glaube ich, ob es eine Komposition aus den 60er ist oder ein altes, traditionelles Volkslied oder von beidem ein bisschen. Auf jeden Fall ist es ein Superhit, wo ein Haufen Sänger und Sängerinnen schon gesungen haben, auch sie. Afrikanischer Superstar aus Benin, im Westen von Afrika, Angélique Kidjo, Malaika.
Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ningekuwa mariwe, ningekuwa dada. Nashinga na manisi na we, ningekuwa mamalaika. Nashinga na manisi na we, ningekuwa mamalaika. Ese Zasudu waduhu nyingu Ese Zasudu waduhu nyingu Na minifo nyeji Kingana mwezi nyo Na shingana mani sina we Ningekuwa mamalaika Na shingana mani sina we Ningekuwa mamalaika Eba Kirege Kukuwaza kirege Kijege Kukuwaza na Nashinga na mani sinawe Nyinga kuwa mama laika Nyinga kuwa mama laika Nyinga kuwa mama laika
Chris Ria auf SRF 1. Es ist der Treffpunkt am Montagvormittag, 20 ab 10. Der 1. Februar heute. 25 Jahre ist es her, dass Afrika angefangen hat, die Zeit aufhören, muss man sagen, wo Schwarze nicht in die Schule haben dürfen, wo ihnen verboten war, die gleichen Bänkchen zu benutzen, die gleichen Wege zu gehen, das gleiche Leben zu leben, wie die Weissen, wo die schwarze Bevölkerung von der weissen Regierung von Südafrika systematisch ausgeschlossen worden ist, unterdrückt, entrechtet. Rudi Küng, langjähriger SRF-Afrika-Experte, zu Gast heute bei uns im Treffpunkt im Studio. Die Entwicklung seither, die hast du auch mitverfolgt. Und zu welchem Schluss bist du gekommen? Kann man sagen, dass die Apartheid in Südafrika überwunden ist, jetzt 25 Jahre später?
Wenn man es ganz präzise macht, Apartheid als eine gesetzliche, verfassungsmässige Verankerung von dieser Rassendiskriminierung, das ist vorbei. Heute sind die Gesetze so modern und fortschrittlich wie unsere Gesetze. Die dürfen gleiche Rechte zusprechen. Aber die Realität ist natürlich eine andere. Es gibt ein Erbe von der Apartheid. Das ist ein Minderwertigkeit in den ganzen Entwicklungsmöglichkeiten der Menschen, die zum Beispiel keine Bildung bekommen haben, die nicht haben können, das lernen, was es braucht in einer modernen Gesellschaft zu leben, das geht nicht einfach weg.
Also das sind ganze Generationen von Leuten, die nicht haben können in die Schule, nicht haben dürfen als vollwertige Menschen sich entwickeln. Was macht man jetzt mit denen?
Natürlich sollte ein Schulwesen da sein, wo diesen Menschen eben eine Bildung bringt. Ich meine, viele können das nicht mehr nachholen, das ist ganz klar. Aber vor allem die neuen Generationen sollten das haben. Das ist vielleicht auch eins von den Problemen, dass eben die Regierung noch nicht die Höhe gefunden hat heute, um ein Schulwesen entwickeln, wo das würde ermöglichen. Man sagt, wer kein Geld hat, hat eine schlechte Ausbildung. Das sagt man heute in Südafrika so. Es gibt andere Erbe von dieser Apartheid. Das ist, dass zum Beispiel Rechte bestehen, aber nicht unbedingt eingefordert werden können. Und darum kann man vielleicht sagen, es gibt in Südafrika heute eine Art so etwas wie eine Diskriminierung durchs Geld, wie das ja weltweit ein Problem ist, aber in Südafrika ganz speziell, weil nirgends ein so krasse Gegensatz gibt zwischen Arm und Reich. Es gibt sehr viele Leute, die sehr arm sind, und es gibt ein paar wenige, die reich sind. Und dann ist dort noch immer die Farbe eine Rolle. Also es gibt noch immer sehr viele Weisse, die sehr viel Geld haben. Es gibt aber auch eine Mittelschicht, die kommt, die sogenannten schwarzen Diamanten. Also das sind Leute, die es geschafft haben und die heute dann aber eben einfach die Möglichkeit haben, noch mehr anders zu wohnen. Die anderen, die vielleicht das auch gerne wollen, die an einem besseren Ort wohnen, die schaffen das schlicht nicht. Also, wenn man das anschaut, oder wenn man zum Beispiel auch sieht, dass eine Polizei sich heutzutage noch immer verhalten, dass man manchmal das Gefühl hat, sind das Apartheid-Zeiten, wo einfach die ganze Einsatzdoktrin, die ganze Art, wie in der öffentlichen Ordnung gehandhabt wird von den Polizeikräften, da muss man sagen, das sind Erbe von einer Apartheid und die bringt man nicht so schnell weg.
Kannst du das konkretes Beispiel schildern?
Ja, das ist das furchtbare Marikana-Massaker, wo Minenarbeiter von der Lonmin-Mine in Marikana, das ist so vielleicht 1,5 Stunden von Pretoria, Johannesburg entfernt im Westen, und sie haben protestiert, weil sie gesagt, und wir haben einfach zu wenig Geld, wir haben die Familie da vor Ort, weil es sind alles noch so Arbeiter, die leben nicht zuhause. Dann haben sie eine Familie bei sich, die haben einfach zu wenig Geld. Sie haben zwar relativ hohe Löhne, wenn man Südafrika anschaut, aber zu wenig Geld. Dann haben sie protestiert und da ist die Polizei eingefahren, man kann es nicht anders sagen, und hat 38 von diesen Arbeitern dort mit scharfer Munition. Und der Fall, das ist vor 3 Jahren passiert, das ist eine Art wie ein Sündenfall vom neuen Südafrika. Und das muss aufgearbeitet werden, da müssen Veränderungen kommen. Und ich kann es kurz machen, der jetzige Präsident steht dazu nicht im Stand. Also da kann man eine Art wie nur hoffen, dass der Nächste besser wird.
Rudi Küng, SRF-Afrika-Experte. Wenn wir über Südafrika rausschauen, auf den gesamten afrikanischen Kontinent, das bleibt.
Ich finde es sehr gut, dass man das macht, weil eben leider die Diskriminierung und das Erbe von solcher Diskriminierung nicht nur einfach etwas ist, was in Südafrika gibt, sondern an ganz vielen Orten. Es gibt natürlich ganz grosse Unterschiede. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel gerade Angola anschaue, wo eine Metis-Schicht, also das ist eine Schicht von Mischlingen, wo dann eben eine hellere Haut haben, und das ist leider ja nach wie vor weltweit ein Punkt, dass die hellere Haut einfach immer heisst, bessere soziale Position. Und eben in dem Angola, wo an sich ein unheimlich reiches Land wäre, ein ganz fantastisch reiches Land mit Ressourcen, Erdöl und Landwirtschaft und alles, was man will, Diamanten, dass dort eine kleine Schicht sich die Macht noch immer hebt und sich kann heben. Angola hat einen schrecklichen Bürgerkrieg gehabt. Ich will auf keinen Fall zu dem irgendwie für den reden oder zu dem zurückkommen. Aber einfach, dass grössere soziale Gerechtigkeit da ist. Oder wenn man ein anderes Beispiel nimmt, zum Beispiel ein Land wie der Sudan, wo einfach die Trennung zwischen den Bantu-Völkern, also den Schwarzen, und den anderen Völkern, die sich arabisch verstehen, das kann man, muss man ein bisschen differenzieren, ist ja gleich, die sich einfach besser empfinden. Und auf die anderen runterschauen. Man könnte das in Äthiopien sehen, man könnte das aber auch in nordafrikanischen Ländern sehen. Also, man darf nicht jetzt einfach nur den Finger auf Südafrika heben, sondern es ist ein Problem, das weitergeht.
Rudi Küng, SRF Afrika-Experte, danke schön fürs Dasein und fürs Illustrieren von damals und von jetzt, vom Erbe von der Apartheid, nicht nur in Südafrika, sondern eben auf dem ganzen Kontinent. Wir schauen noch ein bisschen weiter, wir schauen noch an andere Orte auf die Welt, wo man es vielleicht gar nicht würde erwarten, dass Apartheid oder zumindest Rassentrennung und systematische Unterdrückung von Menschen mit einer anderen Hautfarbe immer noch aktuell ein Thema sind. Es gibt zum Beispiel den Kontinent Australien. Auch der hat nämlich eine Apartheidsgeschichte und auch in Australien ist die noch nicht ganz überwunden. Warum nicht nach der halben Elf hier auf SRF 1? Musik aus Südafrika, Musik zu einem eindrücklichen Film, kommt vom Soundtrack zum Film «Tsotsi», einem Film über das Leben von einem jungen Mann in einem Elendsviertel von Johannesburg. «Muntumnyama» ist der Titel vom Song, heisst übersetzt «Schwarzer Mensch». SRF Verkehrsinformation von 10.31 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über grössere Störungen vor. Gute Fahrt allen unterwegs durch den Montag, 1. Februar.
Where all of the action is right there at your feet. Well, I know. conversation starting under the streetlights. The scene is being set. A night for
Irene Cara auf SRF1 Flashdance. What a feeling. In 20 Minuten ist es 11 Uhr am Montagvormittag. Tag 40'000 Jahre ist es her, da haben die ersten Menschen von Sumatra her den Kontinent auf der anderen Seite von der Erdkugel besiedelt, das Australien. Jahrtausendlang haben es hunderte von verschiedenen Aborigines-Stämmen als Sammler und Jäger gelebt und dann sind die Europäer gekommen im 18. Jahrhundert. Haben Australien in Besitz genommen und als Abstellgleis gebraucht für Gefangene und Kriminelle, sind gekommen mit ihren Ansprüchen und mit ihren Krankheiten und haben so Hunderttausende von Menschen, von Eingeborenen, um ihre Leben gebracht. Die Situation heute leben etwa 3/4 der australischen Aborigines in der Stadt und sind mehr oder weniger integriert. Im Outback, also im Hinterland, in den abgelegenen Regionen von Australien, erlebt man aber heute noch, dass in der einen Bar nur Aborigines sitzen und im anderen Pub nur Weisse. Und so verwundert es nicht, dass wir unseren SRF-Australien-Korrespondenten Urs Welterlin gefragt haben, kann man denn die Situation zu Australien als Apartheid bezeichnen?
Ja, ich weiss nicht, ob ich so weit würde gehen. Aber es ist klar, dass es gerade im Alltag Trennungen gibt. Sie haben das Pub erwähnt, wo nur Aborigines sind. Das ist sicher nicht vorgeschrieben, dass da kein Weisse rein darf. Das wäre gesetzlich schon gar nicht möglich. Es ist eher eine Trennung im Kopf, sowohl im Kopf der Aborigines als auch bei den Weissen. Und man muss sagen, das ist auch nicht überall so. Man muss fast jeden Fall einzeln anschauen. Also offiziell haben Aborigines, genau wie alle anderen Australier, auch Ausländer, die hier leben, die gleichen Rechte. Absolut die gleichen Rechte. Das ist gesetzlich so festgehalten. Das ist aber noch nicht vor langer Zeit ganz anders gesehen. Bis in den 60er Jahren haben die Ureinwohner nicht einmal als Australier gelten. Sie sind in Volkszählungen zu der Tier- und Pflanzenwelt zugerechnet worden.
Tier und Pflanzen, das ist ungeheuerlich.
Ja, das ist ungeheuerlich, richtig. Und dann hat es im 1967 eine Abstimmung gegeben, Volksabstimmung, wo dann das dann eben geändert worden ist.
Und heute, bald 50 Jahre später, wie erleben Sie im Alltag, wie das Aborigines diskriminiert werden?
Diskriminierung erleben Aborigines auf sehr unterschiedliche und vielfältige Art und Weise. Also eine Sache ist sicher die, die Suche nach der Arbeit ist sicher ein Moment im Leben, wo viele Ureinwohner ihre Herkunft zu spüren bekommen. Sie haben es, kann man sagen, ähnlich schwer wie jemand, der Mohammed heisst heutzutage, obwohl auch der Mohammed natürlich auch ein gebürtiger Australier könnte sein. Was mir immer mehr auffällt, ist auch die Verachtung, die viele Aborigines im Internet entgegenschlägt. Verachtung bis zu blankem Rassismus. Das hat sicher auch damit zu tun, dass Rassismus in den letzten Jahren wieder salonfähig geworden ist. Durchaus auch wegen der Politiker, die oft Rassismus nehmen, zum politisches Kapital daraus zu schlagen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Australien natürlich eine sehr rassistische Vergangenheit hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass Aborigines nach der Invasion vom Kontinent und deutlich bis ins 19. Jahrhundert gejagt worden sind, wie wilde Tiere. Denn, wie ich ja vorhin gesagt habe, sie haben ja als solche gelten eigentlich.
Ist denn die Diskriminierung von Aborigines auf dem ganzen australischen Kontinent ausgeprägt?
Ja, wie Sie ja gesagt haben, die meisten Aborigines leben in Städten oder in Vororten. Sieht Diskriminierung anders aus als, sagen wir mal, im tiefsten Outback, also im isolierten Inland. In der Stadt eben vor allem bei der Arbeitsplatzsuche. Aber auch durchaus einmal im Supermarkt, dass Aborigines blöd angemacht werden, wenn sie als solche erkannt werden. Das kommt noch dazu, Aborigines sehen nicht immer gleich aus und nicht so, wie man jetzt Klischee hat. Reinrassige Aborigines, wenn ich das Wort mal so ganz frech darf benutzen, gibt es fast nicht mehr. Und darum gibt es da sehr unterschiedliche Formen und Farben in den verschiedenen Aboriginal Völkern. Aber im Inland, da passiert schon, dass die alten, bösen Zeiten wieder raufkommen. Dort habe ich selber erlebt, dass Aborigines noch durch ein Loch in der Wand vom Pub bedient worden sind. Das war in den 80er Jahren. Heute ist das strikt verboten. Heute macht man es einfach. Heute hat man einen Wächter vor dem Pub und der lässt sie dann einfach nicht rein. Unter dem Vorwand, sie seien betrunken.
Vor 6 Jahren hat UNO die Diskriminierung der Aborigines in Australien heftig kritisiert. Hat das eigentlich etwas bewirkt?
Leider nicht, nein. Also das kann man durchaus sagen. Duno ist nicht die Einzige, die Australien kritisiert. Amnesty International, die humanitäre Organisation, kritisiert Australien jedes Jahr in ihrem Bericht wegen der Behandlung der Ureinwohner und auch der Asylsuchenden. Aber eben die Ureinwohner. Mit Grund, den Aborigines geht es heute noch immer deutlich schlechter als der Gesamtbevölkerung. Aborigines sterben im Durchschnitt 10 Jahre jünger als weisse Australier. Dramatisch ist auch die Situation von jungen Aborigines. Jugendliche haben eine deutlich größere Chance, im Gefängnis zu landen, als die Schule abzuschliessen.
Der Urs Welterlin, SRF-Australien-Korrespondent, der uns hier eindrücklich zeigt, dass systematische Rassendiskriminierung nicht nur ein afrikanisches, sondern eben auch ein australisches Übel ist. Und wenn man weiter umschaut auf der Weltkugel, dann geht es einem nicht unbedingt besser. Da sieht man zum Beispiel auf dem indischen Subkontinent, wo es immer noch gültige Kastensysteme hat, wo die Menschen auf der untersten Stufe einfach nur behandelt werden wie Dreck. Oder man schaut in die USA, wo man merkt, dass Schwarze auch heute noch in manchen Gegenden regelmässig gegenüber Weissen diskriminiert werden. Wie sieht es denn eigentlich aus in Südamerika? Dort, wenn wir als Nächstes genauer hinschauen, noch vor den Elfen hier im Treffpunkt auf SRF 1. Aber zuerst bleiben wir für einen Song noch in Australien. Der Geoffrey Gurumul Yunupingu ist ein australischer Musiker und Songschreiber und ist indigener Abstammung, ist ein Aborigine. Das ist seine Musik. Papa, SRF 1, Treffpunkt, 4. vor 11. der Treffpunkt auf SRF 1 und übrigens auch auf srf1.ch. Bei uns im Internet eindrückliche Bilder und einen langen Artikel, der einem zurücknimmt in die Zeit der Apartheid. Und aber auch zu der Situation jetzt, wo der Rudi Küng, SRF-Afrika-Experte, heute in dieser Sendung als Erb der Apartheid bezeichnet hat. Die systematische Ausgrenzungspolitik hat es nicht nur in Südafrika gegeben. Rassendiskriminierung gibt es heute noch. Zum Beispiel in Australien haben wir vorhin gehört. Wenn auch nicht hochoffiziell, so doch einfach ganz schlicht im Alltag, wo die eingeborenen Aborigines am Mengenmord noch heute nicht ins gleiche Pub rein dürfen wie die Weissen. Aber auch in den USA oder auf dem indischen Subkontinent. Rassendiskriminierung findet man in fast allen Weltgegenden. Nur auf einem Kontinent nicht. Südamerika, sagt unser Korrespondent Ulrich Achermann. Dort gäbe es keine Apartheid. SRF1-Produzent Freddy Gasser, das klingt jetzt aber, glaube ich, ein bisschen ehrenhafter, als die Verhältnisse wirklich sind.
Das ist genau so. Südamerika ist die Unterdrückung von Bevölkerungsgruppen historisch bedingt. Eben ganz eine eigene, sagt er.
Es ist ja so, dass schon die spanischen und portugiesischen Eroberer von dem Kontinent Formen und Methoden gefunden haben, um die Urbevölkerung weniger schockierend auszugrenzen als mit offener Apartheid. Selbstverständlich ist auch heute immer noch das Problem da, dass die Urbevölkerung, dass aber auch die Schwarzen und Farbigen diskriminiert werden in Südamerika.
Ja, und die sogenannte weniger schockierende Methode als offene Apartheid, das sind zum Beispiel der Sklavenhandel, seitdem dass Christoph Kolumbus und die portugiesischen Kolonialisten auf dem Kontinent gelandet sind. Und zwar nicht nur die in gehobenen Geschichten hat es den Sklavenhandel gegeben, sondern das ist bis zu den Ärmsten gegangen. Der Sklavenhandel hat zwar die Kolonialmacht Portugal 1781 abgeschafft, aber in Brasilien zum Beispiel gibt es Diskriminierung nach wie vor. Die sind einfach nicht so sichtbar wie in einem Apartheidsregime, zum Beispiel in Südafrika. Aber Diskriminierung sei für die Betroffenen schnell eine unüberwindbare Hürde.
Also in Brasilien, wenn im Stelleninserat eine gepflegte Erscheinung gefordert ist, dann ist das wie eine Keimbotschaft für Farbige und Schwarze, dass sie sich da gar nicht melden müssen. Und es hat andere Formen gegeben, bis seit 1970er Jahren in den anderen Ländern. Dort haben die Indianer jeweils am Samstag antraben. Am Morgen haben sie anfangen, in der Stadt die Strassen zu wischen, haben dann den Poncho abgeben. Und am Abend, wenn sie fertig waren, haben sie ihn wieder rübergekommen und dann haben sie können heim.
Aber haben sich die betroffenen Menschen nicht gewehrt gegen solche Praktiken?
Doch, natürlich. Und sie wehren sich auch heute noch. Und sie sind auch organisiert. Politik macht tatsächlich vorwärts, sagt der Ulrich Achermann.
Es ist so, dass zum Beispiel in Bolivien und in Ecuador grosse Fortschritte erzielt worden sind. Bolivien ist heute ein Land, das von einem indigenen Präsident regiert wird, wo auch eine Zweidrittelsmehrheit im Kongress hat. Das heisst, er hat weitgehend freie Bahn. Und dort ist man jetzt wirklich für sich gekommen. Es gibt aber andere Länder, wie Chile zum Beispiel, wo die Indianer als solche nicht anerkennt, also auch die Verfassung nicht. Sie haben keinen Anspruch auf eine Parlamentsvertretung und so weiter. Also dort liegt noch vieles im Argen. Nur sieht man auch hier in Chile zum Beispiel, dass diese Haltung zunehmend unter Druck kommt und dass da Politik früher oder später auch wird müssen sich etwas einfallen lassen.
Wenn man einmal Brasilien anschaut und Bevölkerungszahlen, dann macht die hellhäutige Bevölkerung nur die Hälfte aus von den rund 190 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Die ganze andere diskriminierte Hälfte, die kann sich ja kaum einigermaßen ein Leben erarbeiten, oder?
Das sei tatsächlich so, sagt Ulrich Achermann. Aber noch mehr als ein volkswirtschaftliches Problem sei das eins, das zu vielen sozialen Spannungen führt.
Die Schwarzen, die Farbigen und die Indianer sind einfach immer die, die am Schluss der sozialen Skala stehen. Und damit auch die, die am stärksten von Armut, von Krankheiten und so weiter betroffen sind. Und das führt dann wiederum dazu, dass ein volkswirtschaftliches Problem daraus entsteht, indem die Leute einfach nicht können, richtig beschäftigt werden oder der Staat sehr viel Geld muss in die Finger nehmen, um diesen Leuten irgendwie helfen, also gerade wenn es um Krankenversorgung geht.
Druck auf die südamerikanische Diskriminierung kommt aber längst nicht nur von den Betroffenen selber, sondern auch von der UNO beispielsweise und auch von Amnesty International.
Es gibt jeweils jährlich einen Bericht zu der Situation von den Minderheiten, von den indigenen Minderheiten, aber auch den anderen in der Bevölkerung. Und dort kommen natürlich die Länder, die bis jetzt sich sperren gegen Veränderungen, gegen Reformen, die kommen dann dort an die Kassen. Und es geht wirklich bis ins Detail. Wir schauen zum Beispiel sehr genau an, wo werden Antiterrorgesetze angewendet, wenn sich Indigene auflehnen. Also, das sind dann die klassischen Unterdrückungsmechanismen. Oder wie geht die Polizei vor, wenn sie aufgeboten wird gegen eine Demo von Indigenen und den Leuten, die sie unterstützen. Also, da ist eine grosse Dynamik im Spiel. Und wie gesagt, da kommen verschiedene Länder eigentlich immer an die Kasse.
Südamerika als Ganzes aber, sagt Ulrich Achermann mit Blick in die Zukunft, siege in Bewegung. Er sehe vor allem zwei Strömungen, was Reformen werden geben.
Es wird sicher in den Ländern, wo die Indigenen sich jetzt einen Platz in der Gesellschaft haben können, sicher weitergehen auf dem Pfad. Das heisst, es wird Reformen geben, wo man weiter wird versuchen, die Urbevölkerung zu pushen, dass man sich besser ausbilden kann, dass sie einen einfacheren Zugang haben zu der höheren Bildung auch. Und es wird sicher eine Bewegung geben in den Ländern, wie Chile zum Beispiel, wo da noch nicht viel gemacht haben oder eigentlich noch überhaupt nichts passiert ist, dass dort etwas in dieser Richtung in Gang kommt. Also das, glaube ich, das sind die grossen zwei Strömungen und Tendenzen für die nächsten paar Jahre.
Sagt Ulrich Achermann, SRF-Korrespondent für Südamerika, über die alltägliche Diskriminierung in Lateinamerika. Das war der Treffpunkt am Tag genau 25 Jahre, nachdem Südafrika die Abschaffung der Apartheid beschlossen wurde. Qui
sera, qui sera, qui andam suspirando pelas alcovas, qui andam sussurrando in versos e trovas, qui andam combinando breu das tocas, que anda nas cabeças, anda nas bocas, que andam acendendo vela nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem tamanho.
O que será que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados?
Argentinien und Brasilien treffen sich in diesem Lied. Die Sängerin Mercedes Sosa aus Argentinien, Daniela Mercury aus
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.